Gott nahe zu sein ist mein Glück. So lautet die Jahreslosung für das Jahr 2014. Ein Vers aus Psalm 73. Hier hält jemand Rückschau. Er guckt, was gewesen ist. Was hat dieser Mensch erlebt? Und er hat einiges Schwieriger erlebt. Persönliches Leid, grundsätzliche Anfragen an das Leben, Zweifel an der eigenen Überzeugung und an Gott. Doch am Ende kann er für sich das so formulieren, Gott nahe zu sein. Das ist mein Glück. Liebe Gemeinde, Gott erscheint in der Bibel als ein Gott der Begegnung. Er hat uns Menschen geschaffen, um uns zu begegnen. Und er hat Formen und Wege gefunden, uns nahe zu sein. Ganz besonders deutlich, als er seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat und Jesus gepredigt hat, Wunder getan hat und letztendlich am Kreuz für uns gestorben ist. Aber auch neben dem persönlichen Annehmen dieses Sterbens Jesu für uns gibt es Formen, wie wir uns Gott nahe fühlen. Situationen, Erlebnisse, die wir erlebt haben, wo wir für uns gespürt haben, da bin ich Gott, da ist Gott mir sehr nahe. Ganz unterschiedliche Situationen. Und ich bitte euch, dass ihr einen Moment für euch mal überlegt, was war das letztens für eine Situation? Wo habe ich gemerkt, dass Gott mir nahe ist? Oder wie geht es mir grundsätzlich? Wie fühle ich mich Gott nahe? Welche Art und Weise benutzt Gott, damit ich ihn erlebe und fühle? Wir nehmen uns einen kleinen Moment, dass jeder für sich mal so überlegt, wie das bei ihm selber ist oder war. Liebe Gemeinde, es gibt ganz verschiedene, diverse Möglichkeiten, wie wir Gott nahe sein können. Gott ist so liebevoll, so kreativ, dass er ganz unterschiedliche Möglichkeiten hat. Es gibt unzählige Wege, zum Beispiel durch die Bibel, wenn wir Texte lesen und Gott besser verstehen lernen, wenn wir durch das Studium der Bibel Zusammenhänge erkennen oder wenn ein Vers uns ganz persönlich anspricht in eine konkrete Situation und wir merken, boah, der Vers ist zwar schon etwas älter als ich, aber er ist genau für mich jetzt gemeint. Wir erfahren Gott manchmal besonders nah durch andere Menschen, in Gemeinschaft mit anderen Christen. Vielleicht durch das, was jemand sagt, was mich einen Schritt voranbringt oder was mich einfach tröstet. Weil jemand da ist, der mir sagt, auch wenn es dir jetzt schlecht geht, auch wenn du im Moment unausstehbar bist, ich bin da für dich. Und wir erleben Gott in diesem Nahsein eines Menschen. Wir erleben Gott durch Erlebnisse, dadurch, dass etwas passiert, was uns einfach auf Gott aufmerksam macht. Wo wir sehen, Mensch, da hat etwas geklappt. Das schreibe ich Gott zu. Für mich ist das Gott und ich erlebe, wie Gott mir so im Alltag ganz konkret hilft. Es gibt Menschen, die erleben Gott besonders in der Natur. Und das wird vielleicht heute auch wieder einigen so gehen, wenn wir uns bei diesem schönen Wetter auf einen Spaziergang machen. Viele Menschen erleben in der Natur so dieses Schöpfersein Gottes. Eine ganz starke Nähe zu Gott, der uns ins Leben gerufen hat mit allem, was da so zugehört. Es gibt Menschen, die erleben Gott besonders in der Musik. In Lobpreisliedern, in alten Klassikern, aber auch in schöner anderer Musik, die unsere Seele zum Schwingen bringt. Wir erleben Gott durch Impulse, die Gott durch seinen Heiligen Geist in uns schafft, durch Gedanken, durch Ideen, die einfach da sind und uns nicht loslassen. Mensch, du solltest mal oder hast du schon mal daran gedacht? Manche erleben Gott besonders nahe, wenn sie kreativ tätig sind, wenn sie schöpferisch an diesem schöpferischen Gott teilhaben, wenn sie ihre Schöpfungskraft erleben, die Gott in sie hineingelegt hat. Damit wissen sie sich Gott besonders nahe und intensiv verbunden. Es gibt Menschen, die erleben Gott besonders nahe in der Stille. Wenn alles schweigt, alles ruhig ist, ob man selber auch zur Ruhe kommt und einfach ist, da ist, vor Gott. Und sicher gibt es noch Millionen anderer Wege, weil wir Menschen alle so unterschiedlich sind. Einen Weg will ich heute beleuchten, wie wir Gott auch nahe sein können. Wir können Gott nahe sein durch barmherziges Handeln. Wir beschäftigen uns seit einigen Wochen im Gottesdienst mit dem Thema Werke der Barmherzigkeit, mit dem Barmherzigsein. Und uns leitet dabei der Gedanke, dass indem wir barmherzig sind gegenüber einem anderen Menschen, wir Gott nahe sind und wir Gott erleben. Ich lese den Predigttext, der wieder aus Matthäus 25 ist, die Verse 31 bis 40. Am Ende dieser Predigtreihe könnt ihr den Text, wenn ihr da seid, auswendig bestimmt. Matthäus 25. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit, begleitet von allen Engeln, kommt, dann wird er auf dem Thron Gottes sitzen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Rechts werden die Schafe und links die Böcke stehen. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden sie, die nach dem Willen Gottes gelebt haben, fragen: Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt und wann bist du nackt gewesen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten: Das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Soweit die Verse aus Matthäus 25. Jesus redet hier von den sogenannten Werken der Barmherzigkeit. Ich habe die nochmal hier aufgelistet für uns: hungrige Speisen, ein Werk der Barmherzigkeit, durstige Tränken, nackte Bekleiden, Fremde beherbergen, Gefangene erlösen, Kranke besuchen. Im Laufe der Kirchengeschichte ist dann noch eines dazugekommen, was hier jetzt nicht explizit steht: Tote begraben. 7 ganz konkrete Hilfsdienste an Menschen in Not. Das ist natürlich keine vollständige Liste von Dingen, die wir anderen Menschen Gutes tun können. Es sind Beispiele. Wir können Menschen in Not helfen, zum Beispiel, indem wir einen Fremden beherbergen. Das ist unser Thema heute. Wahrscheinlich würden wir das etwas anders formulieren. Wir würden wahrscheinlich sagen, indem wir gastfreundlich sind. Das ist eine Formulierung, die uns irgendwie näher bringt an das Thema, denke ich. Das Thema Gastfreundschaft war schon in der Antike heilig. Ein großes Gut. Die Griechen kennen eine Sage von Philemon und Baucis, einem alten und armen Ehepaar, das in einer ärmlichen Hütte am Strand lebt. Die Menschen hatten die Vorstellung, dass die Götter sich verkleiden können und als verkleidete Götter, also in Menschengestalt, auf die Erde kommen. Der verkleidete Gott Jupiter und sein Sohn Hermes kommen nun in die Stadt dieser Menschen und wollen Einlass erhalten in die Häuser. Aber niemand nimmt sie auf, außer diesem alten, ärmlichen Ehepaar. Sie bewirten sie mit allem, was sie haben, das ist nicht viel. Dann erkennt dieses Ehepaar: Boah, das sind Götter, das sind nicht einfach nur Menschen. Und sie entschuldigen sie sich, dass sie nur so wenig aufzuwarten haben. Sie werden jedoch belohnt von den Göttern für ihre Großzügigkeit und Gastfreundschaft, indem die Hütte in einen goldenen Tempel verwandelt wird und ihr Wunsch erfüllt wird, dass die beiden sich nie trennen müssen. Ein Lob auf die Gastfreundschaft gegenüber Fremden. Das zieht sich durch unsere Menschheitsgeschichte. Und in dieser Tradition steht auch das Volk Israel. Es war selber lange fremd im Land Ägypten. Und dort in der Fremde haben sie erlebt, wie Gott für dieses Volk sorgt, es begleitet hat, beschützt hat. Im Alten Testament gibt es viele wundervolle Geschichten von Gastfreundschaft. Ich weiß nicht, welche euch da jetzt so in den Sinn kommen. Abraham nimmt 3 Männer auf, Fremde. Er nimmt sie gastfreundlich auf, fährt wirklich alles auf, was er hat, und er hat viel, ein reicher Mensch. Und diese 3 entpuppen sich als Boten Gottes. Am Ende sind die Beschenkten nicht die 3 Boten Gottes, sondern Abraham und seine Frau, die die Verheißung bekommen, und ihr werdet ein großes Volk werden, ihr werdet Nachkommen erhalten, auch wenn ihr euch das jetzt nicht vorstellen könnt. Aus unserer Sicht ist immer der Gastgebende, der schenkt. Er schenkt seine Zeit, sein Haus, zumindest das Öffnen seines Hauses, nicht das ganze Haus natürlich. Er schenkt die Bewirtung, Essen, Trinken, ein Platz, vielleicht gibt er dem Gast noch etwas mit. In diesen Geschichten aus dem Alten, aber auch aus dem Neuen Testament ist es oft umgekehrt. Der Beschenkte ist ganz oft der eigentlich der schenkende Gastgeber ist. Es wird ganz oft umgedreht. Als eine Witwe den Propheten Elia aufnimmt und ihn auch mit dem Wenigen, was sie hat, bewirtet, wird letztendlich sie auch die Beschenkte, denn sie wird damit belohnt, dass ihr Mehl und Öl nicht ausgehen. Überfließendes Maß an Geschenk. Und als dann noch ihr Sohn krank wird und stirbt, rettet der Prophet ihn schließlich. Er weckt ihn wieder zum Leben. Was für ein Geschenk. Was hätte sie verpasst, wenn sie das nicht getan hätte? Auch das Neue Testament berichtet von Fremdsein und von Gastfreundschaft. Jesus selber war fremd als Kind. Seine Familie musste fliehen und nach Ägypten reisen. Ungefähr 3 Jahre nimmt man an, dass sie da waren. Herodes trachtete dem Kind Jesus nach dem Leben. Jesus war fremd, hat es selber erlebt. Und auch als Jesus unterwegs war mit seinen Jüngern, hatte er kein eigenes Haus, in das er sich immer wieder zurückziehen konnte. Er war immer angewiesen auf die Gastfreundschaft anderer Menschen. Nach der Auferweckung laden 2 Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus sind, einen Mann ein, der so mit ihnen unterwegs ist, der sich ihnen angeschlossen hat. Sie laden ihn ein, bei ihm zu bleiben, und sie erkennen erst beim Brotbrechen, dass das Jesus ist, dass das der Auferstandene ist. Und letztendlich werden sie die Beschenkten durch diesen ehemals Fremden. Der Wert der Gastfreundschaft führt sich in der Kirchengeschichte fort. Das hört mit dem Neuen Testament nicht auf. Der Mönchsorden der Benediktiner hat in seinem Ordensbuch ein eigenes Kapitel zum Thema Gastfreundschaft. Und da wird über das Aufnehmen der Gäste Folgendes gesagt, ich zitiere das mal und lese das vor. Gäste, die ankommen, empfange man alle wie Christus. Allen erweise man die Ehre, die ihnen zusteht, besonders denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Bei der Begrüßung begegne man allen Gästen, die ankommen oder fortgehen, in tiefer Demut. Man neigt den Kopf oder wirft sich ganz zur Erde nieder, um in den Gästen Christus zu verehren, der auch wirklich aufgenommen wird. Eine interessante Vorstellung. Und auch heute versucht noch jedes Benediktinerkloster, wirklich die Gastfreundschaft hochzuhalten. Ob die Begrüßung die gleiche geblieben ist, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Das weiß ich nicht. Wer einen Fremden aufnimmt, der nimmt mich auf. O-Ton Jesus, das hat er gesagt. In der Gastfreundschaft erleben wir Gott selber, seine Nähe. Und ich habe mich gefragt, wer sind denn eigentlich heute die Fremden? Mich hat mal jemand nach dem Weg gefragt, weil er fremd war und sich nicht auskannte. Wenn wir im Ausland sind, in einem fremden Land, die Sprache vielleicht nicht gut sprechen, die Währung nicht so gut einordnen können, sind wir fremd. Wenn die Kultur sehr unterschiedlich ist, dann fühlen wir uns fremd. Wenn wir das Essen nicht kennen und nicht wissen, was ist das da eigentlich? Und wenn wir uns nicht sicher sind, ob unsere Gesten, die wir mit unseren Händen und unsere Mimik, die wir vollziehen, ob das auch richtig ankommt oder ob das vielleicht falsch verstanden ist und wir aus Versehen jemanden beleidigen, dann fühlen wir uns auf jeden Fall fremd. Mancher fühlt sich schon fremd, wenn im Gottesdienstraum die Stühle mal anders stellen. Ich habe das heute mal nicht probiert. Fremd bin ich, wenn ich an einen anderen Ort ziehe. Wo gibt es Einkaufsmöglichkeiten? Wo ist der nächste Zahnarzt? Wie komme ich von A nach B? Viele Menschen haben durch Kriege ihre Heimat verloren, ihr Zuhause, und waren gezwungen, fremd zu sein in einer neuen Umgebung. Manche von euch haben das selbst erlebt oder andere kennen das aus Erzählungen. Wie schön, wenn jemand dann ein offenes Haus hatte, keine Angst hatte vor den Fremden, die da einem zugewiesen wurden. Wie schön, wenn jemand ein Herz hatte für die Fremden. Und auch heute sind viele Menschen auf der Flucht, fern von ihrer Heimat. Und wer kann es ihnen verdenken, dass sie leben wollen? Manche fliehen ja wirklich aus Angst vor ihrem Leben. Sie fliehen vor Krieg, vor Grausamkeit, vor Unfreiheit. Manche sind auf der Suche nach einem besseren Leben, ein Leben in Sicherheit, ein menschenwürdiges Leben mit sozialen Sicherheiten, mit Möglichkeiten, das eigene Leben auch wirklich zu gestalten und nicht nur zu Ende zu bringen. Und wer kann es ihnen verdenken, dass sie sich nach dem sehnen, was wir hier so ganz selbstverständlich genießen können? Letztendlich hat niemand von uns verdient, hier zu leben, in dieser Region der Welt zu leben, wo vieles für uns selbstverständlich ist. Natürlich sehnen sich Menschen nach Frieden und nach Gerechtigkeit, nach Sicherheit, nach Versorgung und nach Wohlstand. Viele machen sich auf den Weg, aber nicht alle kommen an. Der Weg ins gelobte Land, der endet für viele Menschen tatsächlich tödlich. Man schätzt, dass seit ungefähr 2092 10.000 Menschen ertrunken sind bei dem Versuch, in die EU zu gelangen. Ich sage euch noch einige Zahlen. Im Jahr 2009 wurden die meisten Flüchtlinge weltweit von Pakistan aufgenommen, nicht von einem EU-Land. Ungefähr 1,8 Millionen. An zweiter Stelle liegt Syrien. 1,1 Millionen Flüchtlinge bei einer Bevölkerung von 20 Millionen. Ungefähr 80% aller Flüchtlinge bleiben in Entwicklungsländern. Die kommen gar nicht nach Nordamerika, in die EU oder nach Australien. Die bleiben. Ein Viertel aller Anträge in der EU auf Asyl wird von Minderjährigen gestellt. Einfach mal ein paar Zahlen, um uns so in die Realität, in die andere Realität zu führen. Menschen, die versuchen, nach Europa zu gelangen, wenn sie es denn schaffen, landen in Auffanglagern. Niemand von uns würde freiwillig mit ihnen tauschen. Wenn man Berichte hört oder liest oder sieht, würde das keiner von uns machen. Auch nicht mit der Situation vor ihrer Reise. Man hat geschätzt, dass Ende des Jahres 2009 weltweit ungefähr 43 Millionen Menschen auf der Flucht waren. Jesus sagt, wer diesen Menschen aufnimmt, nimmt mich auf. Im eigentlichen Sinn spricht Jesus hier keine Aufforderung. Eigentlich ist es eher eine Zusage, eine Verheißung. Ihr, die ihr euch um einen Menschen in Not kümmert, seid ganz eng mit mir verbunden, weil ihr meinen Willen tut, weil ihr euch um Menschen kümmert, die mir unendlich wert und lieb sind. Menschen, die sich in dieser Situation nicht helfen können. Aber natürlich ist diese Zusage auch letztendlich eine Aufforderung an uns. Wo wart ihr denn? Wie sieht es aus mit eurer Gastfreundschaft? Wie offen seid ihr tatsächlich für Fremde? Und natürlich können wir das gut von uns wegschieben. Wir können appellieren an die Politiker, die einfach politische Lösungen finden müssen für die Situation in der Welt. Und da gibt es sicherlich vieles, was wir als Einzelne nicht erreichen können. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht die Hände in den Schoß legen und so tun, als ginge uns das alles nichts an. So nach dem Motto, da müssen Sie schon selber sehen. Manches in dieser Welt wird sich tatsächlich erst ändern, wenn wir bereit sind, uns mit einzubringen, wenn wir mischen. Vielleicht müssen wir bereit sein, auf gewohnten Luxus zu verzichten, damit es überhaupt möglich wird, gerecht zu verteilen, was Menschen brauchen. Solange es ungerecht zugeht in unserer Welt, können wir auch als Christen nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und so tun, als wäre das alles nicht unser Problem. Wir können Salz der Erde sein, wir können Licht der Welt sein, wir können mitmischen. Auf uns kommt es an, damit der gute Geschmack bleibt in dieser Welt oder wiederkommt vielleicht eher. Wir können Licht sein für andere Menschen in diesen schwierigen Zeiten. Das Thema Gastfreundschaft ist gesellschaftlich schon hochaktuell, ja schon brisant, kann man sagen. Und auch in unserem Land, in unserem Ort, wohnen Fremde, Ausländer, Heimatlose, Menschen, die noch nicht wirklich angekommen sind. Und auch wenn wir keine politischen Lösungen finden können, stellt sich für uns ganz konkret die Frage, wie stellen wir uns zu diesen Menschen? Da, wo es Kontakte gibt, wo wir Berührungspunkte haben mit Menschen, die zum Beispiel hier nach Wenigsen einfach geschickt werden, weil sie irgendwo hin müssen. Wir suchen das sich ja auch nicht alle selber aus. Welche Position nehmen wir ein, wenn Diskussionen mit Arbeitskollegen entstehen? Was sagen wir dann? Wie positionieren wir uns mit unserer Meinung? Schaffen wir es, uns im Sinne Jesu von Klischees zu verabschieden, so das zu sagen, was man halt so sagt, weil man lieber nicht auffallen möchte? Schaffen wir uns das, von dem leiten zu lassen, was das Evangelium sagt? Und jeder von uns hat irgendwo Gelegenheiten, für Fremde einzutreten, ihre Würde zu respektieren und sie zu schützen, wenn sie von anderen eben nicht geschützt wird. Jeder von uns ist gefragt, Fremde nicht abzuweisen, sondern offene Augen zu haben, sie erstmal wahrzunehmen. Vielleicht gibt es in unserer Nachbarschaft eine ausländische Familie, die meine Hilfe gut gebrauchen kann, ganz praktisch. Sprechen wir sie doch einfach mal an. Braucht ihr was? Brauchen sie was? Fragen wir sie, wer sie sind, was sie brauchen und wollen. Auch kleine Schritte sind nötig, um diese Welt zu verändern. Und kleine Schritte verändern tatsächlich auch die Welt. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Wenn wir so handeln, dass Jesus das über uns sagen kann, dann liegt Segen auf uns und wir werden ein Segen für andere. Möge uns dieser Zuspruch Jesu tatsächlich zum Zuspruch werden. Wer einen von diesen Menschen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und vielleicht erleben wir dann tatsächlich, dass ein Mensch, von dem wir das nie geahnt hätten, für uns zu einem Engel wird und uns beschenkt. Möglicherweise erleben wir so tatsächlich die Nähe Gottes. In dem Sinne von Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Amen.